vom Grundsatz her wollen wir die größtmögliche Auswahl anbieten und wir haben ja über den Marketplace eben auch eine Möglichkeit geschaffen, wie das möglich ist. Und das ist ja genau die Chance auch für so viele Unternehmer da draußen, also allein 47.000 aus Deutschland, die bei uns verkaufen. Jeder findet da immer wieder mal eine Nische und teilweise werden diese Nischen halt auch geschaffen.
Handelbar, der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein.
Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich begrüßen darf. Dr. Markus Schöberl ist bei mir, verantwortlich bei Amazon für den Marketplace, unter anderem in Deutschland. Herzlich willkommen, Markus.
Danke für die Einladung.
Es ist, wie man vielleicht am Ton hört, tatsächlich hier auch eine Premiere. Es ist ein Live-Podcast hier vom ECC-Forum in Essen aus der Zeche Zollverein und ich freue mich wirklich, dass du dir die Zeit nimmst und wir sollten uns zunächst auch mal die Zeit nehmen, ein bisschen zurückzuschauen. Wir gucken ja nicht nur bei Amazon gerne nach vorne, aber du hast jetzt tatsächlich auch ein persönliches Jubiläum, wie ich weiß, Purple Badge, das heißt tatsächlich 15 Jahre Amazon. So im Zeitraffer, wenn du so mal zurückschaust auf die Zeit. Ich erinnere mich, als wir uns kennengelernt hatten hier in Berlin damals, das war ein paar Jahre später, aber wenige Jahre später. Ist doch unglaublich, was sich da alles getan hat. Wie hast du das da bei Amazon wahrgenommen?
Ja, ist natürlich eine lange Zeit, aber irgendwie ist sie trotzdem wie im Fluge vergangen. Mein Start war ziemlich ähnlich wie, was Sebastian vorhin für Flaconi erzählt hat. Ich habe da angefangen, mir das 2 Tage angeschaut, festgestellt, alles scheiße und alles anders gemacht. Nee, ist natürlich nicht so gewesen, sondern ganz im Gegenteil, mein Start war sehr, der hat mich sehr geerdet. Ich dachte, ich weiß so ein bisschen was über Handel, über E-Commerce, vorher bei McKinsey viele Jahre gewesen, auch mit großen, erfolgreichen Unternehmen zusammengearbeitet. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, Amazon ist schon, die können schon was. Ja. Und wir sind so über die 15 Jahre jetzt vielleicht so 3 Themen im Gedächtnis geblieben, die ich kurz herausstellen möchte. Also das eine ist die Möglichkeiten, die wir für die Verkaufspartner geschaffen haben in dieser Zeit. Als ich angefangen habe, war der Marktplatz im Anteil am Handelsumsatz gemessen ungefähr 1/4. Ja, wir haben ja mal als Händler angefangen, da gab es keinen Marktplatz. Und als ich angefangen habe 2011, da gab es den Marktplatz schon einige Jahre, aber es war so 1/4. Ich konnte keine Werbung schalten. Ich konnte keinen Deal machen. Ja, wir haben gerade die Frühlingsdeals, falls jemand noch irgendwie Produkte shoppen will. Sowas ging für Verkaufspartner gar nicht. Heutzutage kann ich in zig Ländern verkaufen. Ich kann in Japan verkaufen, in den USA verkaufen. Damals haben wir gerade die Webseite in Italien und Spanien neu gelauncht. Also wir haben über die Jahre hinweg sehr, sehr viele Möglichkeiten geschaffen, die eben auch die Verkaufspartner genutzt haben, die uns sicherlich auch geholfen haben, weiter zu wachsen. Das Zweite ist, was wir uns bewahrt haben, und wo ich auch wirklich sagen würde, dass es heute noch der Fall ist, ist diese Kundenobsession, Customer Obsession, wie wir sagen, was eben nicht nur so schnell dahingesagt ist, sondern was wir wirklich versuchen im Alltag zu leben. Eins der prägnantesten Beispiele ist, ja, wir sind ein sehr, sehr analytisches, daten-, faktenbasiertes und getriebenes Unternehmen, aber jede einzelne Kundenanekdote, die unseren Daten so ein bisschen zu widersprechen scheint, hat wirklich die Macht, Entscheidungen zu beeinflussen oder zumindest uns nochmal dazu zu bewegen, wirklich Dinge zu hinterfragen, Dinge nochmal anders zu machen. Und das Gleiche gilt auch im Marktplatz. Verkaufspartner sind auch Kunden für uns. Also auch da einzelne Anekdoten, einzelnes Feedback bis hin zu Eskalationen, Fälle, wo es nicht so gut gelaufen ist, die sind unglaublich wertvoll für uns. Und das ist ein Element, wie wir versuchen, diese Customer Obsession im Alltag auch wirklich zu leben. Und dann, und das ist so ein bisschen die Überschrift für heute, auch dieser Day One Spirit. Also das ist so ein bisschen unser Mantra, eben zu sagen, wir versuchen halt trotz der langen Jahre, trotz der Größe, die wir nachweislich haben, einigermaßen noch wie so ein Startup-Unternehmen zu funktionieren. Und ein Beispiel dafür ist wirklich Entscheidungsfähigkeit, Agilität und auch wirklich Entscheidungen, die eben ja so weit wie möglich im Unternehmen, in der Organisation auch nach unten durchzudelegieren, sofern es jetzt keine absolut kritischen Entscheidungen sind mit wahnsinnigen Risiken. Ja, also da macht es, glaube ich, schon Sinn, dass man die sich genau überlegt. Aber diese Handlungsfähigkeit bald zu haben und wirklich zu machen, das ist ja auch etwas, was der Bastian Siebers für Flaconi sehr stark rausgestellt hat. Das kriegen wir, glaube ich, noch ganz gut hin. Das müssen wir uns aber auch beibehalten. Ja, also dieser Day One Spirit, dass wir wirklich noch was bewegt bekommen.
Du hast mir beim letzten Mal, als wir uns getroffen haben, verraten, dass du ja durchaus auch ein Freund des stationären Handels bist. Nicht alles bei Amazon einkaufst, aber sicherlich ja auch hier auch für den Eigenbedarf ja durchaus auch das eine oder andere Mal bei euch hier fündig wirst. Schaust du dann gezielt, dass du dann Marktplatzhändler hier unterstützt? Also mir ist das, wie vielen Kunden vielleicht auch völlig egal, ob das jetzt von Amazon direkt angeboten wird oder ob ich da einen netten Händler damit hier dann auch unterstütze, ist mir eigentlich egal. Hauptsache es passt.
Also dadurch, dass ich das jetzt schon so lange mache bei Amazon und ich war auch immer im Marktplatzbereich, also ja, ich mache Deutschland noch ein paar weitere Länder, so die etwas neueren Länder in Europa, Holland, Belgien, Polen, intern werden die immer gerne so als Emerging Markets bezeichnet, was ein bisschen komisch ist für so ein Land wie Holland. Deswegen, ich sage immer, unsere Expansionsländer. Ich habe den Vorteil, dass ich dadurch halt wirklich viele Verkaufspartner auch kenne und tatsächlich bei bestimmten Produktkategorien kommt mir dann immer mal wieder auch ein Beispiel in den Kopf. Ja, wir haben ja auch unseren eigenen Podcast UnternehmerInnen der Zukunft, wo wir mittlerweile, ich glaube, 125 Folgen ausgestrahlt haben über die letzten 5 Jahre. Primär Verkaufspartner-Erfolgsgeschichten. Und da sind mir natürlich auch viele im Gedächtnis. Das heißt, wenn ich jetzt ich habe tatsächlich vor einem Jahr oder sowas habe ich mir eine neue Skibrille gekauft und sofort an Naked Optics aus Österreich gedacht, einer unserer Verkaufspartner. Also das schon, ne? Natürlich, das Angebot muss irgendwie stimmen und wenn ich es schnell brauche und der Verkäufer verschickt selber und nutzt nicht Versand durch Amazon, vielleicht schaue ich dann auch nochmal hin. Langt mir die Liefergeschwindigkeit, aber ja, ich schaue schon hin, bei wem ich da kaufe.
125 Folgen hier, dann holen wir jetzt doch auf oder hole ich ja dann auf. Das ist heute die 123. Folge. Du warst, und das haben wir tatsächlich erst vorhin in der Recherche dann auch vor genau 100 Folgen zu Gast, nämlich in Folge 23 am 17. November 2021. Kommt einem ja vor wie 100 Jahre wahrscheinlich her. Wir haben ja früher gesagt, so ein E-Commerce-Jahr sind wie Hundejahre, so 7 Jahre. Wenn man das hier so anschaut, in der Vergangenheit, kommt es einem ja fast noch länger vor. Also 5 Jahre sind da vergangen. 5 Jahre, in denen ihr ja enorm gewachsen seid. Also erst mit dem Trend, die wilden Corona-Jahre und dann ja aber auch gegen den Trend, wo wir gemerkt haben, eigentlich der Markt insgesamt E-Commerce maximal dann auch zur Seite. Wie erklärst du dir das, dass ihr da so wirklich so stark, also du wirst, weiß nicht, ob du es bestätigen wirst, aber wir gehen ja auch davon aus in unseren Berechnungen, die noch nicht abgeschlossen sind, so leicht macht es uns ja nicht, dann das Volumen so genau zu beziffern, aber der ist ja wahrscheinlich ja letztes Jahr mit Amazon auch wieder in Deutschland über 4 Milliarden draufgelegt habt. Also wie erklärst du dir dieses Wachstum teilweise auch stark gegen den Trend?
Ja, ich glaube, es ist immer ein leichtes, so im Nachhinein zurückzublicken und zu sagen, genau an diesen 3 Sachen lag's. Also ich glaube, Faktor 1 ist tatsächlich, auch wir haben sicherlich ein bisschen Glück gehabt. Ja, ich glaube, jedes erfolgreiche Unternehmen, jede erfolgreiche Person, da gehört immer Glück auch ein Stück weit dazu. Glück ist aber auch mit den Tüchtigen. Also ich würde schon sagen, wir waren auch tüchtig. Teil der Antwort ist sicherlich, was ich eingangs schon gesagt habe, die Möglichkeiten, die wir geschaffen haben für Verkaufspartner, das potenziert sich und kumuliert sich natürlich über die Zeit. Also dass eben Verkaufspartner, die bislang eben nur an private Endkunden verkauft haben, jetzt auch an Geschäftskunden verkaufen können und umgekehrt Unternehmen, die normalerweise vielleicht jahrzehntelang gesagt haben, wir sind ein B2B-Unternehmen, können sie, wenn sie bei uns als Verkaufspartner tätig sind, auch an private Endkunden ganz leicht verkaufen. Also die Möglichkeiten, ja, das sind einfach neue Segmente, neue Potenziale, die da aufgehen, auch geografischer Natur. Das Zweite ist, dass wir schon auch, und ich weiß nicht, ob da die Corona-Zeit ein Auslöser dafür war oder nicht, aber es war eine Zeit, wo wir auch sehr viel Risiken eingegangen sind, sehr, sehr viel investiert haben. Ich glaube, viele Unternehmen haben so ein bisschen sind die Wette eingegangen, passiert hier jetzt so ein struktureller Shift, dass eben dieser Offline zu Online-Wandel sich dann nochmal beschleunigt und dann auf höherem Niveau weitermacht. Die Zahlen kennst du jetzt wahrscheinlich besser. Ich glaube, es ist im Nachhinein betrachtet nicht ganz so eingetreten, aber es war eine Chance eben auch, wir haben ganz viel in die Logistikinfrastruktur investiert, die heute wiederum ja auch den Verkaufspartnern zugutekommt, sofern sie sie nutzen wollen. Ja, muss man ja nicht, ist alles optional. Die Liefergeschwindigkeit, die wir mittlerweile imstande sind zu bringen, letztes Jahr allein in Deutschland, glaube ich, 500 Millionen Artikel am selben Tag oder am nächsten Tag, also innerhalb von 24 Stunden verschickt. In 70 Städten bieten wir jetzt Same Day an in Deutschland. Also das sind schon so Dinge, wo wir einfach investiert haben, das hätte auch schief gehen können. weiß man immer erst im Nachhinein. Ich glaube, das spielt eine Rolle dabei.
Jetzt sind wir ja auch seit diesen wilden Corona-Jahren so quasi in so einem Dauerkrisenmodus, der sich wahrscheinlich ja auch vor allen Dingen sehr stark auf die Lieferketten ja auswirkt. Also ich erinnere mich noch, als so Corona dann so richtig anfing, habe ich dann bei euch einen Basketball bestellt in der Erwartung, dass der am nächsten Tag dann auch da ist. Und dann hieß es dann, in 3 bis 4 Wochen ist er da. Dann merkte ich, gut, da ist was passiert an der Stelle. Ist das so, würdest du sagen? Und seither kam ja jede Menge Krisen von der, auf uns zu, wollen wir gar nicht alle thematisieren. Ist die stärkste Auswirkung am Ende des Tages doch auf der Beschaffungsseite, auf der Logistikseite, dass man sagt, wir müssen da ganz anders jetzt agieren, um einen anspruchsvollen Kunden dann eben auch tatsächlich schnell mit den Produkten zu versorgen?
Ja, also ich glaube, die Corona-Zeit, die war natürlich schon speziell. Also mit sowas in so kurzer Zeit hat natürlich keine gerechnet. War für mich aber auch ein Beweis, dass wir als Unternehmen tatsächlich Entscheidungs- und handlungsfähig sind. Also nämlich genau dieses Beispiel war ja eine Konsequenz daraus, dass wir innerhalb von 2-3 Wochen entscheiden mussten, welche Sortimente werden priorisiert und welche nicht. Etwas, was wir vorher eigentlich nie machen mussten. Weil wir haben immer die Devise gehabt, größte Auswahl der Welt wollen wir haben. Und auch wenn man als Verkaufspartner unsere Logistik nutzt, da hat man eigentlich keinerlei Beschränkungen gehabt, sondern man hat halt sein Sortiment ausgewählt, die Mengen hat die eingeschickt und dann haben die sich halt abverkauft über einen gewissen Zeitraum, manchmal schneller, manchmal weniger schnell. Und da mussten wir jetzt priorisieren, also eben Basketbälle und Abendkleider und so weiter, erstmal mit langem Lieferversprechen, dafür halt Toilettenpapier, Hygieneartikel und alles, was man damals so gebraucht hat, mit sehr schnellem Lieferversprechen. Und wir hatten tatsächlich Kapazitätsengpässe, also damals mussten wir sehr stark den Inbound zu unseren Logistikzentren limitieren, was natürlich viele Verkaufspartner, die auf Versand durch Amazon als Service gesetzt haben, enorm frustriert hat und auch nachvollziehbar frustriert hat. Aber wir mussten irgendwie eine Entscheidung treffen, wie gehen wir jetzt damit um? Und diese Handlungsfähigkeit, das ist, glaube ich, etwas, was in so volatilen Zeiten schon wichtig ist. Ja, also besser mal eine Entscheidung treffen und dann im Zweifel einen Fehler machen und daraus lernen, als jetzt überhaupt nichts zu tun. Und das Zweite ist, was eigentlich aber schon immer so ein Mantra von uns war, dass wir eben nicht so sehr versuchen, die Zukunft vorherzusagen und zu sagen, das und das wird jetzt passieren, sondern wir versuchen uns eher an den Dingen festzuhalten, von denen wir glauben, dass sie Bestand haben werden. Und das ist, obwohl ich das auch schon oft gesagt habe und viele von euch das wahrscheinlich auch von anderen Kollegen von Amazon immer wieder mal hören und fast schon wie so ein Broken Record, wie so eine kaputte Schallplatte klingt, aber das ist wirklich der feste Glaube, dass Kunden auch in 5 bis 10 Jahren immer noch schätzen werden, wenn sie einen geringeren Preis für ein Produkt bekommen können, also einen wettbewerbsfähigen Preis, eine schnellere Lieferung, eine größere Auswahl, eine zuverlässigere Lieferung und entlang dieser Dimensionen optimieren wir weiter.
Wahnsinn, wenn man in den Rückspiegel schaut, wahrscheinlich ja auch, wenn wir so 15 Jahre zurückdrehen, war der, wenn man so will, auch so ein bisschen das Feindbild jetzt des Handels. Dann kam hier Amazon, hat Marktanteile weggenommen. Da seid ihr ja, glaube ich, so abgelöst worden von den Kollegen aus Drittstaaten, wie es dann offiziell heißt, hier Temu Shein, die euch ja, glaube ich, auch beschäftigen, auch wenn ihr sagt, der Fokus ist immer auf den Kunden und wir gucken gar nicht so, was rechts und links geschieht, aber so ein bisschen werdet ihr ja auch spinksen. Wie nehmt ihr die wahr? Weil ich würde mal sagen, Amazon Hall ist ja ein Stück weit auch eine Antwort darauf, was da passiert. Wie ist so euer Blick auf diese neuen Wettbewerber?
Also wir nehmen grundsätzlich jeden Wettbewerber ernst. Ja, also wir nehmen die wahr und wir nehmen sie ernst. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. In der Tat, unser Handel wird eher abgeleitet daraus, was können wir denn lernen, was da offensichtlich zu funktionieren scheint aus Kundensicht. Also wiederum zurückkommt auf den Kunden. Irgendwas scheint da ja zu funktionieren, sonst wären diverse Mitwettbewerber da nicht in so kurzem Zeitraum so erfolgreich. Ja? Und auch die Verkaufspartner, für die ich mitverantwortlich bin, die kommen eben wieder mit Feedback zu uns und sagen so, hey, guck mal, ich verkaufe auch hier und da läuft dies und das besser. Warum macht ihr das nicht so? Ne? Also das ist schon irgendwo auch inspirierend. Und das sind so Dimensionen wie, ich kann jetzt halt gewisse Artikel zu einem wahnsinnig günstigen Preis haben, weil die halt direkt aus der Fabrik in China kommen und diese Preise auch sehr stark durchverhandelt sind. Nehmen als Kunde dann aber durchaus vielleicht den Kauf, dass die Liefergeschwindigkeit halt nicht same day oder next day ist, sondern halt eine Woche. Was jetzt bei dem Modell, was wir mit diesem Amazon Haul Ja, also separat in der Shopping-App von Amazon abgebildet. Also ich würde mal sagen, unser Angebot für Schnäppchenjäger funktioniert jetzt.
Krasser Preis, ja, wird krasser auch Preis rausgespielt.
Ja, ja, die meisten Artikel 10 bis 20 Euro. Man findet aber auch viele Artikel für 1 Euro. Aber da ist es so ein bisschen dieser Trade-off auch. Ja, ist auch direkt aus China, wird direkt an den Endkunden verschickt und ist eben halt nicht mit der gleichen Liefergeschwindigkeit dafür sehr günstig. Das ist etwas, was wir wahrscheinlich vor 5 Jahren, 10 Jahren, wenn es einer vorgeschlagen hätte, der wäre mit der Idee nicht weit gekommen, weil wir eben in dieser, unsere Denke ist immer, dass diese drei Dimensionen, die ich vorhin genannt habe, nämlich wettbewerbsfähige Preise, größtmögliche Auswahl und schnellstmögliche Lieferung mit hoher Zuverlässigkeit, wir versuchen die immer in Isolation zu optimieren und eben nicht zu sagen, naja, aber weil wir doch so einen guten Service haben und die Kunden uns so lieben, deswegen ist es doch auch okay, wenn der Kunde mal ein bisschen mehr zahlt. Nee. Also das war bislang absolut rotes Tuch. Jetzt mit Amazon Haul ist das jetzt ein Modell, wo wir eben auch mal so eine Kombination ausprobieren und sagen, okay, das ist so günstig, dass wir irgendwo einen Trade-off machen müssen, sonst geht die Rechnung halt am Ende gar nicht mehr auf. Es ist noch sehr früh, das jetzt zu sagen. Ein anderes Beispiel ist, dass immer wieder Verkaufspartner auch auf uns zukommen und sagen, einige eurer Wettbewerber, die bieten noch bessere Insights, Daten, Analysen zu, was sie denn vielleicht noch, also die Verkaufspartner noch verkaufen sollten. Ja, Analysen zu bestimmten Nischensegmenten. Also wir haben auch solche Tools. Product Opportunity Explorer ist einer, wo ich so bestimmte Nischen mir anschauen kann, wie viel Nachfrage ist da, wie viel Potenzial ist da sogar mit groben Schätzungen, was man da mal so vielleicht an Handelsumsatz erlösen könnte. Aber wir kriegen immer wieder das Feedback, andere Anbieter haben da noch bessere Tools. Ja, und so ist es halt auch eine Quelle der Inspiration, die aber häufig einfach auch direkt von den Verkaufspartnern kommen und insbesondere denen, die halt mehrere Kanäle auch nutzen und ausprobieren.
Jetzt hast du ja von den Grundprinzipien gesprochen, die euch dann auch umtreiben. Auswahl, wenn wir damit beginnen. Ich habe ja früher immer gesagt, du hast mir zumindest nicht widersprochen, also dann sage ich, gut, 700 Millionen Produkte geistert ja irgendwie so als Zahl rum, die ihr jetzt in eurem Angebot hier habt. Und da dachte ich immer, das, was es bei euch nicht gibt, gibt es gar nicht. Jetzt höre ich immer wieder, es gibt dann tatsächlich auf Temu auch Sachen, die finde ich noch nicht mal bei euch. Also ist das jetzt auch eine Herausforderung, sage ich mal, für euer Sourcing? Oder sagt ihr, ist ganz gut, dass sie das nicht finden, weil dann würden sie ja sehen, dass es bei uns eben vielleicht doch teurer ist als bei Temu und würde vielleicht insgesamt mehr Schaden anrichten, als wenn wir es gar nicht drin haben im Sortiment. Also wie schaut ihr auf das Thema Sortiment da drauf?
Also ich glaube, in Zeiten des Internets zu glauben, man kann irgendwas vor dem Kunden verstecken, wird schwierig. Also von daher, wenn wir feststellen, da sind Angebote da, die wir nicht haben, ist es immer irgendwo auch führt es immer wieder zu einer Diskussion, warum haben wir die eigentlich nicht, woran liegt es nicht? Und das finde ich ja in allen Bereichen. Ja, also schaue ich mir Flaconi an. Dann schaue ich mir, wenn ich mich an meinen Hobbys so orientiere, von Gitarre spielen über Klettern, über Mountainbike fahren. Ich finde das Angebot auf Amazon nicht so berauschend, wenn man da mal tiefer reingeht. Ja, und ich glaube, jede Nische, in der man sich wirklich als Hobbysportler oder einfach als Künstler, als Musiker, was auch immer das Hobby ist, wenn man sich da wirklich ein bisschen mehr auskennt, wird man Sortimentslücken auf Amazon finden. Und das ist nicht unser Anspruch. Ja, das sollte eigentlich nicht sein. Versuch mal Fahrräder zu kaufen auf Amazon oder ein paar gute Freeride-Ski oder wie auch immer. Und das ist aber natürlich auch Antrieb für uns, es besser zu machen. Das hat auch irgendwo seine Gründe. Ja, wir haben natürlich auch andere Themen, in die wir investieren als Unternehmen insgesamt und ist dann irgendwo manchmal einfach ein Trade-off und eine andere Priorisierung. Aber das ist schon so, dass das auch ein Zustand ist, der uns intern auch nicht gut gefällt und an dem wir uns messen lassen müssen. Weil die Kunden messen uns daran und die Kunden, wenn sie solche Produkte suchen und bei uns nicht finden, sind natürlich enttäuscht.
Ich glaube, Ralf Kleber war es mal, der gesagt hat, unser Anspruch ist es, jedes Produkt weltweit online verfügbar zu machen. An dem Anspruch haltet ihr auch fest, auch in so einer Welt, wo man sagt, gut, vielleicht brauchen wir gar nicht jedes Produkt, was da jetzt aus Fernost hier dann auch kommt, aber da bleibt ihr weiter drauf.
Jedes, was natürlich Recht und Gesetz und den Compliance-Anforderungen entspricht, zum einen. Und es gibt sicherlich ein paar Produktbereiche, wo wir als Unternehmen entschieden haben, obwohl diese Produkte vielleicht legal verkaufbar wären. Wir wollen das einfach nicht. Ob das jetzt Tabakprodukte sind in Deutschland oder auf der anderen Seite verkaufen wir harten Alkohol in den USA, wird kein harter Alkohol. Also ne, da gibt es auch so ein paar, sage ich jetzt mal, ethisch, moralisch, philosophische Entscheidungen. Aber ansonsten vom Grundsatz her, ja. vom Grundsatz her wollen wir die größtmögliche Auswahl anbieten und wir haben ja über den Marketplace eben auch eine Möglichkeit geschaffen, wie das möglich ist. Und das ist ja genau die Chance auch für so viele Unternehmer da draußen, also allein 47.000 aus Deutschland, die bei uns verkaufen. Jeder findet da immer wieder mal eine Nische und teilweise werden diese Nischen halt auch geschaffen. Das ist ja auch so, also du hast vorhin so ein bisschen gefragt, was hat so unseren Erfolg, die Zuwächse auch getrieben. Ich glaube, ein weiterer Faktor ist, als ich angefangen habe vor 15 Jahren, war Marktplatz für Reseller, die klassischen Händler. Gab sicherlich immer wieder auch das Modell der Dropshipper, so ein bisschen Arbitrage machen und dann sind irgendwann die vermeintlichen FBA-Experten da draußen mit ihren YouTube-Kanälen draufgesprungen und gesagt, wie werde ich in 3 Monaten reich und fahre Lamborghini, indem ich so ein Dropship-Modell mache. Ja, die hat bei einigen geklappt, aber es ist kein nachhaltiges Modell. Genau. So, aber was ja, und mit dem haben wir auch damals nicht gerechnet, was ja dann passiert, ist eben diese ganze Innovationsdynamik hin zu wirklich Direct-to-Consumer-Modellen, wo auch Unternehmen, die vorher niemand gekannt hat, auf Amazon gegründet worden sind und die jetzt einen großen Anteil machen unseres Geschäftes. Also wirklich Marken auch, die erst aufgebaut werden mussten, die sich auch das Vertrauen der Endkonsumenten natürlich erst verdienen mussten. Und ja, das ist etwas, was, glaube ich, auch weiter so Bestand haben wird.
Wenn wir jetzt dann auch schon ein bisschen nach vorne schauen, geht ihr ja wahrscheinlich auch davon aus, natürlich, der Druck auch von den Etablierten, die werden ja auch immer besser, haben wir ja heute auch schöne Beispiele schon gehört von etablierten Anbietern, die auch sehr erfolgreich ja online sind. Trotzdem vermutlich glaubt ihr auch, dass Temu nicht einfach wieder verschwinden wird. Jetzt, wenn ich mir das so anschaue, könnte man ja auch sagen, das ist eigentlich so auch meine Theorie und ich meine das auch aus den Zahlen so ein bisschen zu sehen, wir reden ja da von einem ganz anderen Case hier an der Stelle. Ich meine, das eine ist der Versorgungskauf in vielen Fällen, es ist irgendwas kaputt, ich brauche halt eine neue Hose, ich brauche hier ein Kabel, ich suche eben nach einem gewissen Produkt, also der klassische Suchkauf. Das andere, so wie ich es verstehe, ist ja häufig auch der Impulskauf, den ihr ja gar nicht so wirklich bedient jetzt mit dem Marketplace? Oder glaubst du, dass auch die Auswahl, die ihr dort auf dem Marketplace bietet, auch dazu führt, dass dann auch dort sich Kunden inspirieren lassen, stöbern, vielleicht dann auch mal ein Schnäppchen schießen wollen? Damit wäre man ja dann doch wieder relativ in einer Konkurrenzsituation.
Ich glaube schon, dass es so alle Verhaltensmuster gibt und wir haben ja auch eine große Anzahl an Kunden, von daher ist es sehr vielfältig und divers und ich habe vorhin erwähnt, jetzt aktuell haben wir unsere Frühlingsangebote laufen. Sind das jetzt alles ein Jahr im Voraus geplante, rationale Entscheidungen der Endkunden oder schießt sich der ein oder andere dann doch mal so einen Mähroboter für seinen 30 Quadratmeter Garten?
Ja.
Ich spreche für einen Freund.
Der dann vielleicht ja auch bei den Prime Days und Co. zuschlägt.
Also ich glaube schon und ich glaube, wir führen genauso die Diskussion wie wahrscheinlich viele Unternehmen seit Praktika oder anderen Modellen, nämlich was ist denn da eigentlich die richtige Balance zwischen so Rabatttagen? Ne? Wir haben diese großen Tage wie Prime Day, gibt es mittlerweile zweimal, dann haben wir immer die Cyber Week mit dem Black Friday, dann haben wir die Osterangebote, dann manche von den Marken und insbesondere eben tolle Beispiele für das, was ich vorhin gesagt habe, Marken, die es vor 20 Jahren noch gar nicht gab, die man kannte, die auf Amazon gegründet worden sind, wie Anchor oder wie auch im Supplements-Bereich, Nahrungsergänzungsmittel, Natural Elements und so, die fahren jetzt ihre eigene Brand Week auf Amazon. Also sie suchen sich eine Woche raus, wo die Deals und Promotions schalten, ganz viel Werbung drauf schalten und zwar nicht nur auf der Webseite, sondern eben auch auf anderen Kanälen. Ich habe gestern das Champions League Spiel der Bayern auf Prime Video angeschaut und auf einmal kommt da,
ja, Glückwunsch, ja,
gutes Spiel, auf einmal kommt da Werbung von Natural Elements auf Prime Video. Also ich glaube, wenn im Jahr 2015 jemand gesagt hat, oh, da kommt mal so eine Nahrungsergänzungsmarke, die dann im Fernsehen Werbung schaltet, die irgendwie auf Amazon groß geworden ist, hätten wahrscheinlich viele gesagt, ja, was hast du denn geraucht?
Jetzt hast du natürlich nochmal ein tolles Thema aufgemacht hier mit Prime. Das war ja auch eins der Themen, wo er mich mit der Geschwindigkeit dann auch geschlagen hat, weil ich sagte dann, ihr werdet sehen, es kommt auch irgendwann mal der Zeitpunkt, da schauen wir Champions League über Prime an und schwuppsiwupps war es da. Aber Prime können wir nicht mehr vertiefen. Ich darf dich aber natürlich hier nicht von der Bühne lassen, ohne dich zu dem zu fragen, was natürlich alle hier umtreibt. Da haben wir heute auch diverse Vorträge gehabt zum Thema KI und wie KI jetzt insgesamt die Branche ja doch auch verändert. Und jetzt könnte man ja zwei sehr konträre Thesen vertreten. Die eine ist, ja, da verändert sich die Customer Journey hier wieder durch neue Tools, KI-getriebene Tools so stark, dass es für euch eher eine Gefahr ist. Die andere ist, wir wissen ja, ihr investiert wahnsinnig viel, ging ja auch heute wieder durch die Presse, ja dann auch mit Fremdkapital in das Thema KI. Und man traut euch ja dann auch durchaus zu, dass ihr da auch das vielleicht zum Vorteil münzt. Trotzdem ist es ja auch irgendwo eine Gefahr. Es verändert sich was und man muss vielleicht seinen Mehrwert ja dann auch wieder nochmal neu definieren.
Ja, also ich glaube, man kann bei uns guten Gewissens davon ausgehen, dass wir ganz, ganz viel parallel machen und auch viele Wetten lostreten, viele Investitionen, teilweise auch von Teams parallel, die gar nicht miteinander sprechen, wo wir dann irgendwie ein Jahr später rausfinden, oh, ein bisschen dupliziert hier alles, aber macht nichts. Und auch da, das hatte ich vorhin schon gesagt, wir versuchen jetzt weniger vorherzusagen, wie wird denn die Welt mal sein in 3 Jahren und in 5 Jahren, sondern eher ganz, ganz viel auszuprobieren und zu gucken, also dass wir einfach viele Bälle im Spiel haben sozusagen. Und das machen wir auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Also wenn ich mal meine persönliche Ebene nehme, ja, also wir sprechen hoffentlich in 5 Jahren auch noch persönlich, aber ich habe gerade auch meinen eigenen Markus-Chat-Agent gebaut, den ich meinem Team zur Verfügung stelle. Ich habe immer so freitags so eine Office-Hour, die kann jeder buchen, aber die ist immer ganz gut ausgebucht. Da kommt ja auch im Jahresverlauf nicht jeder zum Zug. Deswegen habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich mal so einen Agenten gebaut, da können die Leute mit dem Agent Markus sprechen, um mal so typische Tipps und Tricks und Feedback und Karrierehinweise und so weiter zu bekommen. Aber wir können trotzdem noch persönlich sprechen. Ja?
Und wie ist das Feedback? Wollen sie trotzdem noch mit dir sprechen? Oder?
Das Feedback ist hilfreich. Man merkt auch so stark meinen Stil. Also der Agent ist unter anderem instruiert, also direkt zu sein im Sinne von klar, also nicht rumeiern. Zum Zweiten aber auch höflich und nach Bedarf humorvoll, aber nicht zu viel. So, und auf der Teamebene ist es eben so, dass wir das Thema KI auch und in der ganzen Organisation eigentlich auch so angehen, dass wir sagen, gibt es jetzt eben nicht die KI-Abteilung oder wir überlassen das Thema KI jetzt den Programmierern und Entwicklern, von denen wir natürlich sehr viele haben. Wir sind ja am Ende groß geworden als ein Technologieunternehmen, sondern eigentlich, dass jeder die Möglichkeit hat, auszuprobieren, damit rumzuspielen, Prototypen zu basteln. Und da kommt auch ganz viel Mist dabei raus. Ja? Und wir leiden genauso wahrscheinlich wie viele andere Unternehmen unter dem Phänomen, dass da halt 90% der Prototypen dann irgendwie doch nicht weiterkommen, weil halt, ich glaube, vorhin hat einer der Vorredner das eben auch gesagt, weil dann eben der nächste Schritt auch stimmt, die Qualität, Datensicherheit und all die Themen, das muss natürlich gewährleistet sein. So, aber auf der Gesamtunternehmensebene ist es halt das Thema Nummer 1 wahrscheinlich. Ja, und wir haben über 1000 Generative AI-basierte Services und Lösungen schon laufen und auch teilweise extern verfügbar gemacht. Ob das jetzt für die Verkaufspartner ist, da haben wir dieses Jahr so einen Verkaufsassistenten noch in der Beta-Phase rausgebracht. Der ist sicherlich noch nicht super gut aktuell, aber der kann auch gut werden. Oder eben auch für Endkunden, dass ich wie halt auch mit anderen Lösungen, ja, ich kann jetzt hier die Flasche abfotografieren und dann unmittelbar komme ich auf die Produktdetailseite oder ich kann mir daraus ein Bild oder ein Produkt Listing generieren als verkaufsbar. Also man muss wirklich in allen Bereichen gucken und sich auch alle Bereiche anschauen, weil überall ist KI fähig, was zu verändern. Ja, und ich glaube, wir sind da immer noch total am Anfang, also wir insgesamt, alle hier. Das ist so ein bisschen wie wenn man 1994 jemand gefragt hat, hey, da kommt dann irgendwann 2007 mal so ein Ding raus, das nennt sich iPhone. Was machst du denn dann damit? Ja, die wahrscheinlich erste Reaktion wäre gewesen, ach so, Phone, ja, wahrscheinlich werde ich erstmal jemanden anrufen. Ne? So, weil es ist sehr schwer vorherzusagen, was möglich sein wird. Und deswegen gehen wir eben so vor, dass wir sagen, okay, wir machen einfach ganz, ganz viel, ganz, ganz viel parallel. Wir gehen auch Risiken ein. Wir versuchen uns schnell weiterzuentwickeln und dann wird schon irgendwas dabei rauskommen.
Ja, cool. Ich werde mich trotzdem auch in 5 Jahren wieder für die persönliche Variante hier entscheiden, Markus. Und wenn wir uns dann hier sehen, allerletzte Frage, dann auch mit einer Bitte um eine vergleichsweise kurze Antwort. Da fällt dir sicherlich viel dazu ein. Wenn wir uns in 5 Jahren hier wiedersehen, wie wird sich dann der Amazon Marketplace bis dahin verändert haben?
Also ich würde mir wünschen, dass es nach wie vor eben ein Ort ist, wenn man Ort so nennen darf, der einfach viele Möglichkeiten bereitstellt. Ja, also die Möglichkeit eben als deutsches Unternehmen zum Beispiel auch in den USA zu verkaufen, was ich heute schon kann, was tausende Unternehmen auch schon nutzen, aber warum nicht Zehntausende? Dass viele Verkaufspartner auch sagen, okay, es ist noch einfacher geworden, es ist noch nachvollziehbarer geworden, ich kann noch mehr machen, auch mit Hilfe von KI. Ja, ich brauche vielleicht auch weniger den Kontakt zu Amazon. Auf der anderen Seite, wenn ich dann wirklich den Bedarf habe und da ist ein Thema, was gelöst werden muss, dann komme ich noch leichter an die richtige Lösung ran oder es ist einfach im Hintergrund schon gelöst. Das ist eine kontinuierliche Evolution. Ja? Und da machen wir, glaube ich, vieles richtig, aber wir sind definitiv nicht perfekt. Und das heißt, in 5 Jahren hoffe ich, dass wir ein kleines bisschen besser sind.
Markus, vielen, vielen Dank für deine spannenden Insights. Ich freue mich schon auf unser Gespräch in 5 Jahren. Dankeschön aber für heute. Vielen Dank.
Danke.
Das war die heutige Handelbar mit Dr. Markus Schöberl, Director Seller Service Amazon, live vom ECC-Forum aus der Zeche Zollverein. Und für Markus, der auch nach gut 15 Jahren immer noch Still Day One hat. Und auch in 14 Tagen begrüße ich an dieser Stelle wieder einen spannenden Gast aus dem Handel. Abonniert daher diesen Podcast und gibt ihm natürlich die 5 Sterne. Für heute sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Essen, euer Kai Udetz.